Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Wohl schon lange nicht mehr hat ganz Europa so gespannt auf die Wahl des Bundespräsidenten in diesem kleinen Land geblickt. Wird in Österreich erstmals in der EU ein Rechtspopulist zum Staatsoberhaupt gewählt? Es steht 50-50. Ein endgültiges Ergebnis gibt es noch nicht. Mit hauchdünnem Vorsprung lag am heutigen Wahlabend mal der eine vorne, der Rechtspopulist Norbert Hofer von der FPÖ, mal der andere, der ehemalige Grünen-Chef Alexander Van der Bellen. Dass es so knapp wird, ist schon ungewöhnlich genug. Dass ausgerechnet zwischen diesen beiden ausgemacht wird, wer das höchste Amt im Land bekleiden wird, erst recht. Bislang gab es fast immer ein rot-schwarzes Wechselspiel im Bundespräsidentenamt. Doch davon hatten die Österreicher offensichtlich genug. Und so teilt sich das Land in zwei Lager, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Darko Jakovljevic.
Es bleibt so spannend, wie es am Beginn des Tages war, vor der ersten Hochrechnung. Denn im Moment sieht es so aus, dass das Rennen zwischen Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer unentschieden ist.
50% für beide Kandidaten. Ein Thriller, diese Bundespräsidentenstichwahl. Egal, wer das Rennen macht, Hofer von der rechtspopulistischen FPÖ oder Van der Bellen, ehemaliger Grünen-Chef. Schon jetzt steht fest, beide sind eine Art Anführer einer politischen Rebellion, weil sie sich durchgesetzt haben gegen die Regierungsparteien im Kampf ums höchste Amt. Das Patt heute zeigt, Österreich ist zweigeteilt. Van der Bellens Reaktion.
Als ich 14 Prozentpunkte hinter Herrn Hofer gelegen bin, hat mir keiner zugetraut, das noch aufzuholen. Und so gesehen freue ich mich riesig.
Doch die anderen 50% sind ein deutlicher Rechtsruck landesweit. Hofer kommt an.
Ja, ich bin ein rechter Politiker, ein Mitte-Rechtspolitiker mit sehr großer sozialer Verantwortung.
So punktet die FPÖ fast überall, in den Arbeiterbezirken in Wien, wo viele meist nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen, vor allem aber auf dem Land und inzwischen offenbar auch in den reicheren Stadtrandgebieten von Wien. Brunhilde Heidewatz hat lange die konservative ÖVP gewählt, doch das ist vorbei. Denn die Tradition steht so zu wählen wie ihre Familie, das will sie nicht mehr. Stattdessen Veränderung, ihre Wahl ist jetzt der Rechtspopulist Hofer. Warum?
Van der Bellen kommt mir despotisch vor. Vielleicht bei ihm Unrecht, ich weiß es nicht, aber der Hofer ist, erst ist er jung, er hat Familie, er wirkt ruhig und normal und er schaut auch gut aus. Und ich gehe sehr nach dem Aussehen. Der Mensch ist immer so, wie er ausschaut.
Wenn das aber wahlentscheidend ist, was wird dann aus Österreich, an der Staatsspitze ein Nationalist und Antieuropäer, eine turbulente Zukunft stünde bevor. Doch Hofer zeigt sich weiter freundlich und gelassen. Am Abend auf Fragen ausländischer Journalisten, wie es jetzt weitergeht. Das weiß niemand. Müssen warten bis morgen.
Wirklich zufrieden werde ich sein, wenn ich im Endergebnis am ersten Platz stehe.
Jetzt zählt jede Briefwahlstimme von mehreren hunderttausend Wählern. Bis morgen Abend kann die Zitterpartie dauern. So lange, bis alle Briefwahlstimmen ausgezählt sind.
Michael Mannlick in Wien. Ja, nach dem vorläufigen Endergebnis ohne die Briefwähler liegt Hofer ja vorne. Kann Van der Bellen das noch aufholen?
Ja, zumindest sagen das die Wahlforschungsinstitute, die prognostizieren, dass unter den ca. 900.000 Briefwählern tatsächlich die Mehrheit für Alexander Van der Bellen stimmen würde. Zumindest hat man diese Erkenntnisse gewonnen aus der Vorwahl, wo es wohl ähnlich war, wo Alexander Van der Bellen auch profitiert hat von den Briefwahlstimmen. Aber wie gesagt, wie wir eben gehört haben, das wird tatsächlich erst morgen in den Nachmittagsstunden klar sein, wie es tatsächlich aussehen wird.
Ist Österreich ein gespaltenes Land?
Dieser Eindruck mag tatsächlich entstanden sein durch diesen Wahlkampf, denn die FPÖ hatte es verstanden, sehr frühzeitig eigentlich einen Themenkomplex für sich zu reservieren gewissermaßen, nämlich die Themen Flüchtlingspolitik, Flüchtlingskrise, illegale Migration, Sicherheit. Und dieses Thema hat natürlich polarisiert in der österreichischen Öffentlichkeit. Aber wenn nun mal wieder nach der Wahl man kann sagen, politische Normalität eingetreten ist und auch wieder andere Themen zum Vorschein kommen, die dringend und dringlich zu lösen sind in Österreich, nämlich Themen wie Bildungspolitik, Gesundheitspolitik, Sozialpolitik, dann könnte sich herausstellen, dass dieser Wahlkampf sehr stark polarisiert hat, auch eine Persönlichkeitswahl war, aber nicht das tatsächliche politische Spektrum in Österreich abgebildet hat.
Dankeschön, Michael Mandlik in Wien. Bei einem Sieg der Rechtspopulisten in Österreich würden die Kritiker der Flüchtlingspolitik Angela Merkels dort weiteren Auftrieb bekommen. Dabei war Österreich für sie ohnehin zu einem schwierigen Partner geworden, dann wohl erst recht. Doch heute und morgen muss sich die Kanzlerin erstmal um ein anderes Problem kümmern, um die Türkei. Merkel reiste in das Land, das mit dem EU-Türkei-Pakt zum europäischen Nothelfer in der Flüchtlingskrise geworden ist. Der Druck auf sie ist groß bei dieser Reise, vor allem aus den eigenen Reihen. Norbert Karius.
Der Pilot der Kanzlermaschine kennt den Weg schon. Zum fünften Mal innerhalb eines guten halben Jahres fliegt Angela Merkel in die Türkei. Die Treffen mit Präsident Erdogan, viel Lächeln und Händeschütteln, zu viel Freundlichkeit finden viele. Die Kanzlerin sei zu nachgiebig gegenüber dem immer autokratischer werdenden Präsidenten.
Wir haben viele Schwierigkeiten mit dieser Regierung, mit diesem Präsidenten. Die müssen wir austragen und die müssen wir so austragen, dass dabei am Ende nicht der Eindruck entsteht, Deutschland oder Europa seien erpressbar.
Leicht machen es die türkischen Partner der Kanzlerin nicht. Die Türkei sortiert die Flüchtlinge angeblich nach Gesundheitszustand und Bildungsniveau. Syrischen Ärzten oder Ingenieuren wird die Ausreise verweigert. Gleichzeitig hat Erdogan seinen Premierminister ausgewechselt. Der neue Regierungschef Yildirim gilt als Vertreter von Erdogans Konfrontationslinie. Der Kanzlerin ist damit ihr wichtigster Verbündeter abhanden gekommen.
Die Türkei braucht Europa, Europa braucht die Türkei. Das ist die einfache Wahrheit. Das wollen wir auch. Aber der zweite Teil der Botschaft ist, dass das, was Erdogan zurzeit betreibt, nämlich der systematische Versuch, ein autoritäres, autokratisches Regierungssystem auf ihn persönlich zugeschnitten zu etablieren, nicht zur Wertegemeinschaft Europas passt.
Zu Hause erhöhen die Parteifreunde den Druck. Merkel spricht im Zeitungsinterview von einer irritierenden Freude am Scheitern und meint wohl in erster Linie CSU-Chef Seehofer.
Man darf nie sich abhängig machen von solchen Systemen oder gar erpressen lassen. Das darf unter keinen Umständen geschehen. Und da ist für mich eine Grenze, wo ich hoffe, dass die Kanzlerin diese Grenze auch klar zieht. Wir können nicht den wöchentlichen Rhythmus von Herrn Erdogan erfahren, wie wir uns zu verhalten haben.
Morgen trifft Merkel wieder auf Erdogan. Vielleicht das schwierigste Gespräch seit dem Abschluss des EU-Türkei-Abkommens. Denn jetzt geht es darum, dass die Vereinbarungen auch eingehalten werden.
Michael Schramm in Istanbul. Ja, Merkel trifft sich ja gerade mit Vertretern der Zivilgesellschaft. Mit wem denn genau und worüber reden Sie?
Dieses Treffen ging vor einer halben Stunde zu Ende. Es waren 9 Mitglieder, das waren eben ausdrücklich nicht Regierungsvertreter. Und was dabei eben sehr, sehr auffällig war, es war kein Vertreter der Links- und Kurdenpartei HDP dabei, die im Moment ja in großer Anspannung leben muss, seitdem sie nämlich gestern ihre Immunität verloren hat und bis zu 50 Mitglieder im Parlament in der Gefahr leben müssen, dass sie unter Anklage stehen und ins Gefängnis kommen müssen. Und es war auch nicht dabei ein Journalist, der im Moment verfolgt wird. Und das gibt es in der Türkei ja alles nicht wenig. Und das Ganze fand auch noch unter Ausschluss der Presse statt, sodass sich ein bisschen der Eindruck aufgedrängt hat. Dieser erste Punkt war dazu geeignet, Kritiker in Deutschland ein Stück weit zu beschwichtigen, aber gleichzeitig die Gastgeber, die türkische Regierung, nicht allzu sehr zu beunruhigen.
Morgen trifft die Kanzlerin, wir haben es gerade kurz gehört, dann auf Präsident Erdogan. Zu besprechen gibt es da ja einiges.
Da ist großer Gesprächsbedarf. Man spricht von einer Art Kassensturz, der da gemacht werden muss. Da ist sicherlich Erfreuliches. Im Grunde funktioniert der Deal, wie er immer genannt wird, von türkischer Seite. Die Türken halten Flüchtlinge in der Tat zurück. Aber es gibt eben viele Fragezeichen, ob das so bleibt. Da ist zum einen das Problem, dass die Türkei aus der NATO-Mission raus möchte, diese Schiffe, die vor der Küste patrouillieren. Dann gibt es das Problem, dass die Türkei an ihrer Antiterrorgesetzgebung unbedingt festhalten will. Man sieht sich da in einem Verteidigungszustand. Das ist für die Europäer nicht hinnehmbar. Und vor diesem Hintergrund ist die Frage der Visa-Aufhebung mehr als fragwürdig. Und jetzt geht es im Grunde darum, das wird Frau Merkel morgen versuchen, auszuloten, ob es neben dem Plan A, der im Moment ja praktiziert wird, einen möglichen Plan B gibt, eine modifizierte Form, wie man weiterverfahren kann, wenn eben zum Beispiel diese Visafreiheit nicht kommt.
Vielen Dank, Michael Schramm in Istanbul, mit dieser Einschätzung. Alle Welt blickt auf den Bürgerkrieg in Syrien und er gerät leicht in den Hintergrund, dass auch in Afghanistan alles andere als Frieden eingekehrt ist. Jeder fünfte Flüchtling, der in die EU kommt, stammt von dort. Die Menschen fliehen nicht zuletzt, weil die radikal-islamischen Taliban in der Hauptstadt Kabul und im ganzen Land mit blutigen Terroranschlägen weiter Angst und Schrecken verbreiten. Jetzt wurde der Anführer der islamistischen Terrorgruppe, Mullah Mansur, in Pakistan offenbar durch eine US-Drohne getötet. Doch ob es nun friedlicher wird in Afghanistan, das ist mehr als zweifelhaft. Gabor Hallas.
Shiraka ist ein einfacher Mann wie die meisten Opfer der Taliban. 300 Meter von seinem Haus entfernt explodierte eine Bombe, ein kleiner Lastwagen voller Sprengstoff. Shiraka hatte das Pech, zu nah am Anschlagsort zu wohnen. Die Bombe hat das Glas brechen lassen. Die Splitter bohrten sich in seinen Körper. Ich bin glücklich, dass Taliban-Anführer Mansur nicht mehr lebt. Für mich ist er ein Verräter. Er hat so viele unschuldige Menschen getötet. Die Nachricht macht mich echt glücklich. Er ist nicht der Einzige, der sich heute freut. Mehr als 60 Menschen starben beim Anschlag im April mitten in Kabul. Im vergangenen Jahr wurden 11.000 Zivilisten verletzt oder getötet. Und die Taliban eroberten für einige Tage die Stadt Kunduz. Über Frieden sprechen wollen sie nicht. Er folgte deswegen der Angriff auf Mansur. Eine Straße im Südwesten Pakistans, die afghanische Grenze, ist nicht weit. Eine Drohne der US-Armee schoss auf den Wagen. Im Auto soll der Anführer der Taliban gesessen haben. Wurde Mansur getötet? Die afghanische Regierung bestätigt das. Aus Washington heißt es, es werde noch geprüft. Die Taliban werden nun geschwächt sein. Sein Tod ist ein Schlag. Ein Schlag gegen ihre Fähigkeiten, Terroranschläge gegen Afghanen zu verüben. Doch sind die Taliban nun bereit, über Frieden zu verhandeln? Die Gespräche sind seit Monaten festgefahren.
Ich denke mal, wenn sich der Tod Mullah Mansurs bestätigt, dann wird es erstmal eine ziemlich gewaltige Gegenreaktion geben. Und Friedensgespräche werden so schnell nicht zustande kommen. Ich würde sie aber grundsätzlich nicht ausschließen, weil vermutlich auch die Taliban wissen, mit oder ohne Mullah Mansur, dass es keine militärische Lösung gibt.
Shiraka sagt, er hofft auf Frieden, aber er glaubt nicht wirklich daran.
Eine andere islamistische Terrororganisation, der sogenannte Islamische Staat, droht mit neuen Anschlägen in den USA und Europa. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer.
In einer Audiobotschaft kündigten die Extremisten weitere Angriffe während des muslimischen Fastenmonats Ramadan Anfang Juni an. Diese sollen auf militärische und zivile Ziele im Westen verübt werden. Für die Echtheit der Aufnahme gibt es bisher keine Bestätigung. Mit den Anschlägen soll Vergeltung für die Angriffe des Westens auf IS-Hochburgen in Syrien und im Irak geübt werden, hieß es. Mit einer Gedenkfeier im Königlichen Palast in Brüssel ist an die Opfer der Terroranschläge vom 22. März erinnert worden. König Philipp sagte, Zusammenhalt sei die Antwort auf die brutalen Attentate. Die Anstrengungen würden fortgesetzt, den Bürgern die größtmögliche Sicherheit zu geben. Selbstmordattentäter hatten am Flughafen und in einer Metrostation 32 Menschen getötet, Hunderte wurden verletzt. Zu den Anschlägen bekannte sich die Terrorgruppe Islamischer Staat. Zwei Tage vor dem Treffen der EU-Finanzminister hat das griechische Parlament weitere harte Sparmaßnahmen gebilligt. Nach einer zweitägigen Debatte stimmte die Mehrheit der Abgeordneten für Einsparungen im Umfang von 1,8 Milliarden Euro. Das Paket war die Chance auf weitere internationale Hilfen. Der russische Schriftsteller Wladimir Weinowitsch ist in Köln mit dem Lev Kopelitz-Preis für Frieden und Menschenrechte ausgezeichnet worden. Er wird für sein Lebenswerk geehrt. Man wolle Weinowitschs Literatur ebenso würdigen wie dessen Zivilcourage, Menschlichkeit und Wahrhaftigkeit, so das Lev Kopelev Forum, das die Auszeichnung vergibt. Der undotierte Preis wird seit 2001 in unregelmäßigen Abständen vergeben. Gold für Franziska Hentke bei der Schwimm-EM in London. Die Magdeburgerin holte den Sieg über 200 Meter Schmetterling und bescherte damit den deutschen Schwimmern doch noch einen Titel. Zuvor hatte Weltmeister Marco Koch Silber über 200 Meter Brust gewonnen. Kanada ist erneut Eishockey-Weltmeister. Das Team besiegte im Endspiel in Moskau Finnland mit 2:0. Für die Kanadier ist es der 26. Titel. Der FC Bayern München feiert den Gewinn des Double. Nach dem Sieg im DFB-Pokalfinale über Borussia Dortmund präsentierte die Mannschaft heute den Fans die Siegestrophäe, traditionell auf dem Münchner Rathausbalkon. Der Rekordmeister hatte gestern das Elfmeterschießen mit 4:3 gewonnen. Für den scheidenden Trainer Guardiola ist es der 7. Titel mit den Bayern.
Die traumhafte Bucht von Cannes gibt die passende Kulisse ab für eines der schillerndsten Filmfestivals der Welt. Diesmal war am mondänen Boulevard de la Croisette nach Jahren endlich mal wieder ein deutscher Beitrag vertreten. Und dann gleich ein besonders glanzvoller, der bei Kritikern und Publikum wahre Begeisterungsstürme auslöste. Die Goldene Palme für den besten Film bekam heute Abend aber dann doch nicht die deutsche Nachwuchsregisseurin, sondern ein Altmeister des europäischen Kinos aus Großbritannien. Alice Fröder berichtet.
Als der 79-jährige Ken Loach am Abend über den roten Teppich lief, strahlte er bereits und wurde von den Fans gefeiert. Er ist ein alter Bekannter in Cannes. Fast jedes Jahr läuft hier ein Film von ihm im Wettbewerb. Jetzt hat er zum zweiten Mal die Goldene Palme geholt.
La Palme d'Or revient.
I, Daniel Blake.
Ein Sozialdrama aus Großbritannien. Der 59 Jahre alte Daniel Blake verliert nach einer schweren Erkrankung seine Arbeit und braucht zum ersten Mal in seinem Leben staatliche Unterstützung. Er kämpft gegen die Bürokratie, trifft auf die alleinerziehende Mutter Katie, kämpft mit ihr gemeinsam um Würde, Ehre und ein bisschen Glück.
Come and talk to me then if you've got something to say.
Jesus Christ! Who's first in this queue?
I am.
Do you mind if this young lass signs on first?
Ken Loach ist bekannt für seine Sozialdramen, in denen er Schicksale sozial Benachteiligter darstellt und gesellschaftliche Ungerechtigkeiten anprangert. Es gibt eine lange Tradition in der Filmgeschichte, dass Filme in Frage stellen, was passiert, und für das Volk Partei ergreifen, gegen die Reichen und gegen die Mächtigen. Diese Tradition müssen wir aufrechterhalten. Wir müssen den Leuten Hoffnung geben. Damit geht ein Festival zu Ende, das zum Schluss für große Verwunderung gesorgt hat. Denn die Jury hat den deutschen Film Toni Erdmann, eine Koproduktion von SWR und WDR, mit keinem Preis ausgezeichnet. Dabei war der Film der Regisseurin Maren Ade bei seiner Premiere als Sensation gefeiert worden und hatte das Publikum in Cannes begeistert. Selten hat sich eine Jury so eindeutig gegen die Kritiker durchgesetzt. Toni Erdmann ist eine Tragikomödie über eine Vater-Tochter-Beziehung. Humorvoll, traurig, schräg.
Na? Bist du eigentlich ein bisschen glücklich hier?
Was meinst du mit Glück? Glück ist ein sehr starkes Wort. Willst du mich fertig machen oder was?
Hm?
Papa, ich rede mit dir!
Ein schreiend komischer und anrührender Film. Immerhin hat er den Kritikerpreis der internationalen Filmpresse bekommen. 12 Tage lang wurde in Cannes das Kino glamourös gefeiert. Zwischen Kunst und Kommerz war es oft ein schmaler Grat. Aber Cannes wäre nicht Cannes, wenn es das alles nicht gäbe.
Und jetzt noch zum Wetter, Sven Plöger. Ist das denn in der kommenden Woche auch preisverdächtig?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, welchen Preis man kriegen will. Am Anfang der Woche vielleicht den Regenpreis und dann den Wetterbesserungspreis. Denn ab Mittwoch wird es schon wieder viel schöner. Aber jetzt müssen wir erstmal mit dem leben, was auf uns zukommt. Und ich zeige gleich das aktuelle Radarbild. Und in Hamburg hat man es gerade gemerkt, da hat es richtig geschüttet. Dieses Gewitter zieht jetzt weiter nach Norden. Auch sonst gibt es kräftige Schauer, auch hier über Bayern zum Beispiel. Im Osten ist es noch warm. Jetzt aktuell in Rudolstadt 24 Grad. Tübingen hat schon die kalte Luft, da sind es nur noch 14. Und der morgige Vormittag gestaltet sich dann so. Im Norden immer noch Regengüsse, teils gewittrig. Im Süden vor allen Dingen der Regen über Baden-Württemberg. Nach Osten freundlich. Große Unterschiede gibt es beim Wetter. Nachmittags Gewitter im Osten Bayerns und auch Richtung Erzgebirge. Nach Westen eher Regen mit Unterbrechungen. Temperatur, das muss man sich wirklich mal angucken. In der Uckermark 29 Grad, am Alpenrand 6 bis 9. Jetzt können Sie noch für Ihre Region ein bisschen gucken. Und jetzt kommen die Aussichten, das sind diese. Am Dienstag in der Osthälfte weiterhin sommerlich mit Gewittern, ansonsten im Süden kalt, im Westen Regen. Und auch am Mittwoch, da wird es dann allmählich schon freundlicher werden. Im Osten also herrscht noch Sommer, alle anderen starten mit einem Temperatursturz in die neue Woche, Pina.
Dankeschön, Sven Plöger. Das war es von uns. Im Anschluss sehen Sie Titel, Thesen, Temperamente. Und um 1.35 Uhr meldet sich noch einmal die Tagesschau. Wir sind dann morgen wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle Thomas Roth. Tschüss.